der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Matthias Riedel von DCMN. Herzlich willkommen, Matthias.
Ja, grüß dich, Erik. Eine Freude hier
schön,
zu sein.
Dass wir zwei das schaffen. Ja. Es gibt mehrere Gründe. Man sollte sowieso regelmäßig mit dir sprechen, aber deine Agentur feiert 10-Jähriges. Der Markt ist in Bewegung. Viel, viel passiert gerade. Bevor wir einsteigen, bitte sag doch mal kurz 2, 3 Worte über dich, aber vor allen Dingen auch über DCMN, bitte.
Ja, ich bin, ja, Familienvater mit 3 Kids. Ich glaube, das nimmt das meiste ein.
Glückwunsch.
Ja, eigentlich, wie soll ich sagen, Hobbymusikant, leidenschaftlicher Unternehmensgründer und immer auf der Suche nach Ideen. Und so war es im Prinzip auch, dass ich eigentlich mit 21 selbstständig gemacht habe und halt immer verschiedene Unternehmensideen umgesetzt habe. Und irgendwann, das war dann eben auch zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise 2009, also jetzt vor 10 Jahren, gab es dann die Entdeckung, dass man mit Startups doch auch irgendwie Marketing braucht und immer das Problem ist, man hat quasi kein Geld, man muss aber irgendwie bekannt werden. Und wie macht man das denn?
Und mit der Suchmaschine,
ja,
oder?
Ja, wenn man eine Idee hat, die keiner sucht, dann ist das natürlich auch ganz nicht so einfach. Also, das heißt, die Frage war da schon relativ klar. Und zu der Zeit gab es dann auch die Möglichkeit im Prinzip, TV-Werbung, wo eben auch in der Zeit nicht, wo viele Leerzeiten auch noch da waren, zu nutzen, um quasi mit Startups quasi eine Erfolgsbeteiligung abzuschließen. Und das haben wir dann gesehen, wow, mit TV, das funktioniert wohl ganz gut. Aber wir wollten es natürlich auch messen wie ein Performance-Kanal, weil man kommt natürlich ganz stark aus der Performance-Marketing-Denke. Aber weißt ja sicher, ist eine schwäbische Erfindung, weil
das Performance ist,
ja, wenn man
klar,
wenn man 1 Euro ausgibt, will man halt 2 wieder. Also und das ist und so wollten wir das eben auch auf TV anwenden und haben da im Prinzip geguckt, wie können wir das messen, was jeder TV-Spot an Neukunden bringt, was kostet der Neukunde, was ist der Wert, was gibt der nachher aus. Und haben das im Prinzip für unsere eigenen Startups, das war damals ein Sneaker-Shop und iPhones, die wir dort verkauft haben, optimiert und dann aber ab einem gewissen Punkt einen Partner gesucht, der für uns das übernimmt. Weil wir dachten, ja, da gibt's ja diese Media-Agenturen. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt keinerlei Berührungspunkte mit Media-Agenturen. Mhm. Und dann haben wir mit ein paar gesprochen und da gab es dann im Prinzip das Rückmeldung, wie wir gesagt haben, wir wollen TV messen wie einen Performance-Kanal. Da gab es dann die Rückmeldung, können wir nicht und wollen wir eigentlich auch gar nicht. Und dann habe ich gesagt, interessant. Ja, dann, wenn ihr das nicht möchtet, dann, ich denke, das ist relevant, weil zu der Zeitpunkt war ja auch E-Commerce natürlich gerade im Kommen.
Schon.
Und dann haben
schon
wir
ein bisschen etabliert, genau, können
wir sagen. Und haben wir gesagt, gut, dann müssen wir das halt irgendwie machen. Also es war jetzt einfach so, das war die Gründungsidee zu DCMN dann quasi TV zu messen wie ein Online-Kanal. Und natürlich auch damit hat im Prinzip alles angefangen. Aber im Prinzip ist die DNA immer noch zu gucken, okay, wo sind im Prinzip und die Leidenschaft, wo sind Unternehmen, wo man ein großes Potenzial sieht. Und wie können wir denen helfen, im Prinzip zu wachsen und erfolgreich zu werden? Und mit der Einstellung, natürlich auf Grundlage von alles, wir müssen alles messen können, wir müssen mit Daten verstehen, haben wir das in den letzten 10 Jahren natürlich in alle möglichen Richtungen ausgebaut und sind jetzt halt in über 7 Ländern mit über 170 Mitarbeitern und über 150 digitale Marken, wie wir sagen, die wir betreuen, Kunden. Mhm.
Mhm. Großartig. Das ist für mich so ein bisschen die Geschichte wie Performance Marketing, die ja, ich habe das ja vorhin so ein bisschen absichtlich provokant gesagt, mhm. mit der Suchmaschine fängt ja vieles an. Aber für mich bist du stellvertretend für einen neuen Typus an Agentur, der halt schon so als konsequent dieser Sättigungsfalle, die man mit der Suche ja irgendwie dann hat, ne, da wird ja kein wirklicher Bedarf geweckt, sondern wird ja nur bestehender Bedarf irgendwie umverteilt. Und dieses ganze Thema TV, aber auch digital Bewegtbild ist ja eher, wir sagen, Upper Funnel Lead-Gen oder akquisitorisches Marketing. Und dafür gab es ja diese Spielregeln des Performance-Marketing, die wurden ja da noch nicht, aus diversen Gründen, noch nicht so richtig angewendet. Aber das war schon die Zeit, ne, wo auch schon ein Zalando genau. damals oder eine Trivago schon sehr stark TV oder Kajak, Swoodoo damals, ja auch schon sehr viel TV-Spending gemacht haben und schon klar war, dass sie sehr wahrscheinlich nicht doof sind und dass wir nicht nach so einer Brand-Logik mit einfach nur Reichweite und wird schon irgendwie was kleben bleiben machen. Ich vereinfache jetzt brutal, sondern die haben schon durchaus die Cost per Visit oder die Cost per Acquisition irgendwie genau, also, rechnen können, auch wenn sie es mit Bewegtbild gemacht
also haben. Also da waren natürlich genau, also die du erwähnt hast, natürlich ein Zalando oder ein Trivago, die hatten natürlich auch die Möglichkeiten, diese ich nenne es mal Data Intelligence, auch intern aufzubauen, weil es natürlich auch große Corporates sind. Und wir haben halt auch gemerkt, ja, das wird eben immer die Großen geben, die eine gewisse Möglichkeit haben, aber es gibt halt ganz, ganz viele, die vielleicht dann zu dem Zeitpunkt eben noch klein sind, die gar nicht die Möglichkeit haben, sowas aufzubauen. Und genau dafür haben wir DCMN gebaut, dass wir eigentlich ganz früh eben mit diesen, wir nennen sie ja auch auf unserer Website The Market Leaders of Tomorrow, ganz früh anfangen, mit ihnen zu arbeiten, eigentlich wo die noch nicht irgendwie wie Budgets in dem Sinne haben, aber schon relativ...
Nicht so wie klassische TV-Budgets früher.
Genau, also wo man einfach sagt, also wir helfen den Leuten beim Wachstum und wir treffen eben zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen und sagen, okay, das sollten wir so und so mit der Strategie und dem Kanal machen, damit wir eben zu dem Zeitpunkt den besten Return on Invest machen, damit man dann wieder in die nächste Stufe wachsen kann. Und das ist im Prinzip genau dieses Test-Learn-Scale-Konzept, das wir da verfolgen.
Du hast gerade schon so ein paar Zahlen, Daten, Fakten genannt. Eine Umsatzzahl veröffentlicht ihr die auch? Sonst hast du jetzt irgendwie 140 Kunden genannt und ich glaube 170 Mitarbeiter, wenn ich das richtig verstanden habe. Kannst du sagen, in welcher Größenordnung umsatzseitig ihr heute unterwegs seid?
Also wir sind im dreistelligen Millionenbereich. Ja.
Okay, das heißt, damit seid ihr schon also eine sehr, sehr erwachsene Performance-Marketing-Agentur, aber nochmal etwas kleiner als eine typische deutsche Netzwerk-Media-Agentur. Du hast jetzt vorhin schon so ein bisschen in Marketing-Speak gesagt, die Leaders of Tomorrow. Welche Art von Kunden kommt zu euch? Also sind das nur diese Direct-to-Consumer-Kunden, die es natürlich auch gut messen kann? Oder habt ihr auch eher Brand-Kunden, die sonst vielleicht früher zu einer traditionellen Media-Agentur gegangen wären?
Also grundsätzlich vertreten wir schon auch die These, dass du mittlerweile diese Themen, die ja immer Brand und Performance eigentlich gar nicht so trennen kannst, wie man es eigentlich immer trennt. Also wir haben da vor 3 Jahren dann das Konzept Brandformance im Prinzip etabliert. Das heißt, es ist im Prinzip ein gedankliches Framework, wo man guckt, in welcher Situation ist das Unternehmen gerade? Ist es gerade in der Startup-Phase? Ist es in der Scale-Up-Phase? Oder ist es quasi in der Established-Phase? Und je nachdem, in welcher Phase ich als Unternehmen bin, habe ich ja unterschiedliche Ziele. Also und das heißt, ich muss in allem, was ich tue, diese Ziele gesamtheitlich verstehen und muss wissen, dass ich auch vielleicht den nächsten Wachstumsschub eben nur machen kann, wenn ich eben jetzt quasi einen Teil meines Budgets in eine Brandkampagne investiere, damit ich eben wieder neue relevante Zielgruppen zum Beispiel erschließe, die ich vorher vielleicht nicht habe. Und Und die Kunst ist im Prinzip, das alles eben nicht schwarz, in einer Schwarz-Weiß-Denkweise zu machen, sondern in einer sehr ausgewogenen Denkweise, sodass man immer quasi auf der einen sage, okay, ich mache jetzt einen Schritt in meiner Marke, entwickelt mich einen Schritt weiter. Gleichzeitig habe ich aber meine Performance-KPIs, wo ich eben das Geld verdiene, auch im Griff. Also ich muss permanent das Neue also ausbalancieren und dann kann man eben im Prinzip systematisch eben ein Unternehmen wachsen. Und wir haben mit ganz, ganz vielen Unternehmen eben ganz klein angefangen und die arbeiten mit uns teilweise jetzt über Jahre in 5 Ländern mit unterschiedlichen Sachen zusammen.
Die vielleicht mal so ganz, ganz vereinfachend für denjenigen, der noch nicht tief in dieser Bewegtbild- und Agenturszene drin ist, aber man kann schon sagen, dass das Thema Bewegtbild ist ja so in der analogen Welt durch Mediaagenturen schon seit, ich meine, damit sind Mediaagenturen ja im Grunde in den letzten 50 Jahren groß geworden. Und auch im Digital-Bewegtbild gibt es Performance-Marketing-Agenturen, die entweder so aus der Social-Generation kommen oder noch aus der alten Display-Generation kommen. Aber sagen wir mal, sah ja jetzt nicht so aus, ob dieser Markt noch gar nicht besetzt war. Was macht ihr denn strukturell anders als die herkömmlichen Anbieter?
Also ganz ehrlich, so genau weiß ich das gar nicht, weil wir nur gucken, was...
Das ist eine überraschende Antwort.
Ich weiß, was wir machen, ich weiß nicht, was wir anders machen. Wir orientieren uns halt komplett am Erfolg des Kunden. Also was ist gut für den Kunden und wie müssen wir das machen? Nummer eins ist, und das ist so ein DNA-Satz, wir müssen alles messen können. Und mit Messen meine ich eben nicht nur so die harten Performance-KPIs, sondern es sind auch wirklich, ich muss verstehen, was meine Markenbekanntheit, meine Markenbekanntheit zusammenhängt mit meinem Customer Lifetime Value. Also ich muss verstehen, wie diese KPIs zusammenhängen. Und was wir halt von Anfang an gemacht haben, ist eben mit dem Daten-Mindset und was wir auch sagen, für uns gehören halt da 3 Bausteine wesentlich zusammen. Das ist natürlich, wir brauchen die Daten, damit wir überhaupt wissen, funktioniert das, was wir tun oder nicht? Oder müssen wir was ändern? Und wir haben eben haben wir ja auch gerade gesprochen, mit TV-Messungen angefangen, haben das aber kontinuierlich mit diesem Mindset weiter ausgebaut bis hin zur Kreation. Das heißt also, wir messen auch Kreativideen, bevor wir überhaupt dann in den weiteren Prozess gehen und gucken natürlich auch in der Strategie, wo gibt's jetzt irgendwelche Marktopportunitäten? Gerade jetzt auch zu Zeiten von Corona ist es ja nochmal eine ganz spannende Baustelle zu gucken, wo geht jetzt gerade eine Marktopportunity auf und wo geht sie gerade wieder zu? Weil dann natürlich durch Corona jetzt nochmal eine ganz andere Dynamik in den Markt reinkommt. Und das halt, und es war halt nie bei uns, wir haben halt nie in diesen Silos gedacht. Also wir haben nie gedacht, ich muss jetzt unbedingt eine Mediaagentur sein oder so. Wir haben gesagt, was ist das, was wir brauchen, um unseren Kunden erfolgreich zu machen? Die meisten Kunden, wie du es gesagt, wir nennen die Born Digital Kunden, die kommen, sind eben in der DNA Digitalkunden, die zu uns kommen. Es gibt, Ausnahmen bestätigen ja die Regel, es gibt bei uns eine Ausnahme, zum Beispiel die McFit-Gruppe, die wir hier auch betreuen, die eben ganz bewusst sagen, genau diesen Ansatz wollen wir für uns und so wollen wir unser Marketing auch steuern mit diesem Ansatz. Das ist aber, wie gesagt, sind wir da sehr, sehr breit aufgestellt und unser Kundenportfolio ist da sehr diversifiziert. Aber ich sag mal, was die alle vereint, ist im Prinzip, dass sie halt sehr genau wissen wollen, was ist mein Return on Invest? Wie ist meine beste Strategie, um quasi hier weiter zu wachsen? Ob das jetzt im Marktanteil ist oder ob das im Profit, im Umsatz oder in welcher KPI auch immer gerade die Priorität ist. Ja.
Ich glaube, das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. Damit sprichst du ja im Grunde so das klassische Playbook eines performance-orientierten Direct-to-Consumer-Advertisers an. Ne? Also dieses Messen, Testen, Lernen und dann weiter skalieren, das ist ja nochmal das Grundcredo, mit dem diese neuere Welt arbeitet. Die älteren Agenturen sind ja so nicht gewachsen. Die sind ja sehr stark über ihre Media-Einkaufskraft und über ihre über die Kostendegression, die sie bei Reichweite generieren kann, indem sie auch sehr stark vor allen Dingen dann die ihre Einkaufsmacht gegenüber den Sendern reinbringen. Ne? Das ist doch klar. Und wenn deine Kunden gar nicht so genau messen können oder wollen, weil sie halt selbst kein Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell haben, dann ist halt Pech. Dann kann ich halt nur über Gross-Rating-Points und also irgendwelche Kontaktklassen und Kontaktkosten irgendwie mich optimieren. Das Messen ist ja etwas, das hatten wir auch in diesem Podcast schon in unterschiedlichen Runden diskutiert. Das ist ja etwas, was durchaus herausfordernd ist, wo ja auch mindestens, also mal vorsichtig ausgedrückt, die Mitwirkungspflicht des Advertisers eine ganz wichtige Sache ist, weil ihr könnt ja im Grunde könnt attribuieren aufgrund der Daten, die ihr seht, aber ihr braucht ja auch die tieferen Kennzahlen zur Zielerreichung des Advertisers. Ist das für euch leichter, weil ihr sowieso schon diese Next Generation an Advertisern bedient? Oder müsst ihr auch da viel erklären und vielleicht auch Education-Arbeit leisten?
Also man muss schon natürlich viel erklären und Education-Arbeit leisten. Ich glaube, die Praktikabilität und was halt natürlich wichtig ist, auch in Deutschland, dass man eben die Hausaufgaben gemacht hat, was Thema Datenschutz und so weiter angeht, was natürlich wichtig ist. Für uns ist das, also es fühlt sich für uns relativ leicht an, muss man ganz ehrlich sagen, weil wir haben eben ein Data Science Team, wir haben Leute, die eigentlich sich jeden Tag mit dieser Thematik auseinandersetzen. Wir versuchen natürlich, diese Thematik so einfach wie möglich mit unseren Kunden umzusetzen. Das heißt, im Idealfall sind wir da halt an bestehende Datenpools irgendwie angedockt, dass man jetzt nicht da irgendwie groß irgendwie das Rad neu erfinden muss, sondern einfach zu gucken, mit den Daten, die der Kunde verfügbar hat, inwieweit können wir da raus was messen? Und ganz wichtig ist dabei immer auch wenn man eben Daten zu haben, ist das eine, Daten zu interpretieren, ist was ganz anderes. Also dass man da ein gemeinschaftliches Verständnis hat mit dem Kunde, welche KPI, wo sagen wir, wenn die KPI sich bewegt, dann glauben wir, dass das ein Erfolg ist. Und darüber muss man schon viel sprechen. Also da muss man viel sprechen und da geht es gar nicht drum, ob die Zahl da ist, und da gibt's halt eben wirklich so auch um das, dass man gemeinsames Verständnis hat, dass okay, wir glauben, wenn wir das machen, die Zahl sich bewegt, dann haben wir eine erfolgreiche Kampagne, weil wir wollen ja im Prinzip nachhaltig die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, erfolgreich machen. Also das ist ja im Prinzip das, was uns antreibt, ja.
Ja, wenn man eure Pitches so sieht, aber auch auf eurer Webseite und aber auch so die Argumentation dieser, ihr seid ja auch nicht, streng genommen nicht die einzigen jetzt, die so diese neue Generation von Upper Funnel / Bewegtbild-Agenturen irgendwie in dem Markt so besetzen. Was auffällt, ist, dass viel drüber gesprochen wird über zum Beispiel das Kreation, also dass Kreation nicht einmal einmal festgelegt wird und dann teuer produziert und dann verbreitet wird, sondern dass Kreation getestet werden muss, möglichst niedrigschwellig, sag ich mal. Das sieht man bei fast allen, auch bei den angelsächsischen Playern ganz, ganz deutlich. Und das Thema der Attribution, ne? Also das ist auch das, was du sagst, Messen, Daten. Im Grunde wollen die Advertiser da ja einfach ein besseres, nicht nur Gefühl, sondern eine bessere Indikation für haben, ob die Media-Investition auch wirklich kausal, also wirklich erfolgstreibend für den Abschluss oder für die Kundengewinnung oder den Kontakt ist. Bei euch geht es sogar so weit, dass ihr, ich glaube, sogar eine eigene App habt, wenn ich das richtig verstanden habe, mit der die Attribution für eure oder eigene Technologie habt, mit der die Attribution für den Advertiser sagen wir mal handhaber macht. Wie darf ich das verstehen?
Also das ist DC Analytics. DC Analytics ist im Prinzip eine Attributions, ich nenne es immer das Google Analytics für Offline-Medien, um es mal ganz einfach auszudrücken. Einen Satz nämlich, weil du sagst immer TV und Bewegtbild. Ja, das ist wichtig, das ist gut, aber wir sehen da wirklich alle Medien drin, und mit DC Analytics können wir auch zum Beispiel Radio oder Out of Home attribuieren, messen. Also das haben wir schon sehr, sehr breit gedacht, also aus der Medienwelt. Was wir natürlich machen, ich sag mal, im Online-Segment gibt's halt viel bestehende Lösungen. Und da muss man oft das Rad ja nicht neu erfinden. Also das heißt, wir docken halt oft auch bei Kunden an, ob das jetzt eine Google Analytics-Lösung oder eine Adobe-Lösung ist, wo halt schon Daten da sind, setzen dann quasi unsere Technologie mit quasi obendrauf und gucken dann mit unseren Data Scientists, okay, wie können wir jetzt die Daten aus diesen unterschiedlichen Quellen in einer Form analysieren. Da kann eben auch noch sein, dass da noch Data Warehouse vom Kunden in irgendeiner Form dranhängt und sagen, okay, und jetzt gucken wir mal uns das ganze Bild an und jetzt können wir auf Basis dieser Daten analysieren, treffen, Hypothesen entwickeln und uns dann halt auf Basis von Wahrscheinlichkeiten uns für einen Weg entscheiden. Und das dann wiederum hat eben zur Folge, dass ich dann auch sowohl in der Kreation genau gucken muss, was mache ich da? Also weil das hat Einfluss auf die Kreation und dann bringt es halt im Zweifel nichts, nur weil das der Spot oder das Werbemittel halt total witzig ist und wir alle uns dann auf den Bauch schlagen, wenn wir das so witzig finden, wenn das halt dann nicht funktioniert, dann bringt uns das alles nichts. Und das da sind wir, und das ist gerade bei Kreation, weil es ja auch eine emotionale Sache ist, ist es das dann immer schon eine interessante Diskussion, weil natürlich da Emotionen und Zahlen so miteinander zusammengehen. Aber wir sehen eben, dass die Sachen eben nicht schwarz-weiß sind, sondern dass die Sachen wirklich zusammen eben auch funktionieren. Ich denke jetzt nur an so ein paar Jahre zurück, wo wir die Kampagne und die für viral.de gemacht haben oder wo wir auch hier für einen chinesischen Mobile-Spiele-Anbieter mit Bastian Schweinsteiger das gemacht haben. Also wenn man diese Spots oder die Kampagne sieht, dann denkt man jetzt nicht, oh, oder was war denn da Daten? Da denkt man, wow, das ist ja, catcht mich emotional und so weiter. Aber die Grundlage davon sind Daten. Ja.
Machen eure Kunden diese Attribution auch selbst? Weil es gibt ja auch so mal Dritttool. Also in meinem Verständnis ist ja das Wesentliche, was diese analog induzierten Trafficströme angeht, das ist ja das Verheiraten, ne, von dass ich weiß, wann was geschaltet wurde. Ich vereinfache jetzt brutal, ne, aber korrigiere mich, wenn ich total einen Stuss rede. Aber ich weiß, wann ich wo gelaufen bin oder ich habe Tools dafür, um zu gucken, wo ich gelaufen bin. Ich weiß, was mich diese Schaltung gekostet hat und ich messe auf meinem Web Analytics System, okay, wie groß ist der Traffic Uplift und kann die da entsprechend markieren mit einer Wahrscheinlichkeit und kann das dann so mal zusammenfassen. Da gibt es ja auch, glaube ich, Drittanbieter-Tools wie Spotifex oder so ähnliches. So, ist das, worauf ich hinaus will, ist das für den Kunden immer transparent und nachvollziehbar und wollen eure Kunden das auch wirklich so 1:1 möglichst granular nachvollziehen können?
Das ist immer die Frage, welche Schlüsse man daraus ziehen will. Also ja, ich sag mal, im ersten Schritt, und das, was du gerade beschreibst, das ist ja im Prinzip das, was wir seit 10 Jahren machen, also wirklich genau zu gucken, dass du dann guckst, okay, was ist der Einfluss auf meinen Brand-Traffic, wo kommt der her? Das ist ja auch genau so, wie wir angefangen haben. Mittlerweile ist es ja viel, viel komplexer. Also weil einmal, weil wir auch mittlerweile sagen, und darum hatten wir auch letztes Jahr auch für uns eine Strategieänderung beschlossen, weil wir hatten bis zu dem Zeitpunkt gesagt, ja, wir bauen diese Tools und geben sie nach extern. Also wir haben da einen genau gesehen, wollen wir da mit reingehen? Wir haben uns da eigentlich bewusst immer gesagt, nee, da gibt's Drittanbieter-Tools und die haben ein anderes Geschäftsmodell, das ist ein SaaS-Geschäftsmodell, wunderbar. Und wir haben auch die nie als Konkurrenten, sondern immer gesagt, hey, wenn der Kunde das benutzen möchte, total fein, es ist uns, wir sind da total entspannt, weil am Ende des Tages, was wir gesehen haben, dass das eigentliche Messung oder der Algorithmus, mit dem du das misst, das ist was so, das ist total austauschbar. Also das ist die eigentliche Magie, ja, die eigentlich bei diesem Datenthema passiert daraus, dass du sagst, wie interpretierst du diese Daten und nicht mit welchem Ding misst du das jetzt? Also es ist mit uns vollkommen egal, ob wir das jetzt mit unserer Lösung messen oder mit einer anderen Lösung messen, sondern die Daten, die da rauskommen, ich muss natürlich verstehen, wie ist der Algorithmus aufgebaut und so weiter, damit ich dann, und darum geht's eigentlich, die richtigen strategischen Schlüsse ziehen kann, um die den Kunden dann in einer Form zu beraten, dass sie sagen, okay, das ist jetzt eine Strategie, da haben wir eine klare Hypothese, wir haben einen Proof of Concept in den Daten und jetzt investieren wir so und so und so. Und dann ist das für die Kampagne wichtig und das geht dann weiter. Und ich glaube, dass das eben oft verwechselt wird oder in einen Topf geworfen wird, dass man sagt, ah, ich kann das jetzt irgendwie tracken. Ja, also tracken ist keine Kunst. Ich kann alles irgendwie tracken. Die Frage ist, was machst du damit? Ja. Und das ist eigentlich genau das, worauf wir uns fokussieren. Darum haben wir eben gesagt, ja, alles cool, wir haben hier unser Tool, das funktioniert, das ist toll, das ist gut, das kriegt bei uns auch jeder Kunde quasi for free mit. Ja, wenn er jetzt irgendwie kein anderes nutzen möchte, wenn er sagt, ich möchte was anderes nutzen, auch total, total, total cool. Aber weil wir einfach sagen, der Value oder den Mehrwert, den wir dann eigentlich bieten, ist eben in der Interpretation aus der Summe dieser verschiedenen Datenquellen. Und ganz wie du richtig beschrieben hast, am Anfang war das so, ja, TV, guckst du, welche Uhrzeit läuft und was ist denn der Uplift? Wir wissen mittlerweile auch, dass der direkte Uplift nur ein Bruchteil ist von dem, was der eigentliche Effekt ist und dass dieser Effekt eben auch oft auch indirekt über andere Kanäle mit reinkommt und das eben zu attribuieren, das ist eigentlich dann, wird es dann spannend. Ja.
Genau. Aber das ist ja genau, aber das ist ja genau der Bereich, wo, wenn man jetzt mal ganz nüchtern drauf guckt, wo eventuell dann Glaube und Hoffnung reingreifen kann, weil das ist ja dann, je mehr, ne, man sagt immer so schön, wenn das nicht deterministisch nachweisbar ist, so wie bei diesen, klar, bei den rein digitalen Systemen, dann kann ich, also ich will nicht sagen, dass dann der geneigte Budgetinhaber dann auch, sagen wir mal, vielleicht denken möchte, dass das schon irgendwie alles geklappt hat, aber dann werde ich halt, sagen wir mal, ist der Raum für Interpretation halt natürlich immer größer. Deshalb ist es halt, finde ich es immer gut, wenn dann Advertiser auch in der Lage ist, die Attributionslogiken nicht nur auf einer PowerPoint-Ebene nachzuvollziehen, weil dann sagt ja jeder, ne, das Budget, was erstmal weg ist, wer hat dann schon mal Interesse, dann wirklich seinen allen Stakeholdern intern zu erklären, boah, hat einfach nicht so gezündet, sondern dann ist immer die leichteste Erklärungsbrücke natürlich großer Zeitversatz und wie wird sich über die Brand Recognition irgendwann schon wieder bezahlt.
Ja, aber das muss man ja auch messen. Also das kann man ja auch mittlerweile messen. Das ist ja nicht so, dass das ja mittlerweile eben dieses, dass es eben nicht mehr Glaube ist, sondern dass man eben das schon nachvollziehbar erklären kann. Und das ist uns eine Sache, die uns ganz, ganz wichtig ist, dass es bei uns keinerlei Blackbox-Algorithmen gibt. Also jeder muss bei uns eben, also jeder Mitarbeiter muss auch wissen, wie funktioniert welcher Algorithmus, um im Zweifel auch diesen Algorithmus, und das machen wir auch offen zu legen, sagen, guck mal, hier kommt die Zahl rein und das passiert mit der Zahl und dann darum kommt diese Zahl raus, weil das ist ja im Prinzip das, das ist ja dann immer das, wo es dann so ein bisschen komisch wird, wenn du nicht weißt, wie der Algorithmus funktioniert und da sagen wir, hey, wir sind hier der Berater der Kunden und es gibt verschiedene Algorithmen für verschiedene Anwendungsfälle, ist manchmal der eine besser, manchmal der andere besser. Das ist am Ende des Tages, wo auch, und das ist dann so dieses gemeinsame Basis oder gemeinsamer Belief, wo man sagt, okay, Kunde und wir haben eine Basis, wir glauben, dass für dieses Geschäftsmodell dieser Algorithmus am besten ist und dann entscheiden wir uns, das ist eine bewusste Entscheidung, uns für diesen und gegen andere zu entscheiden, um dann weiterzumachen. Mhm. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, diese gemeinsame Basis mit dem Kunden zu haben, dann wie verstehen wir diese Daten? Also wie verstehen wir das?
Das finde ich für eine richtige Testing-Kultur ist das ja auch genau notwendig. Ne? Dass dann nicht irgendwie dafür gehört ja auch, dass es auch zum Beispiel Negativpfade, dass die genauso transparent gemacht werden wie die erfolgreichen Phase. Ganz zusammen mit diesem, man kann das ja alles testen. Das hätte dir vor 30 Jahren der analoge Mediaagentur Statistiker auch gesagt, dass er das über seine Modelings auch alles nachweisen oder zumindest nähern kann. Die Frage ist aber nur gut, wie plausibel und wahrscheinlich sind diese Modelle, also erfolgswahrscheinlich sind diese Modelle. Okay, das verstehe ich. Was auffällt ist, in nicht nur in eurer Kommunikation, so wie ich das wahrnehme, ne? Vielleicht habe ich auch immer nur so mal einen besonderen Ausschnitt, aber was diese neue Generation an Agenturen wenig tut, ist, dass sie noch ihre Einkaufskraft irgendwie in die Waage schmeißt. Also entweder, weil die Purchasing Power, euer Druck auf zum Beispiel auf die TV-Sender nicht mehr so groß ist oder weil er gar nicht so wichtig ist oder weil es keiner mehr hinterfragt, aber das kann ich mir kaum vorstellen. Aber ist es richtig, dass dieses das gibt's ja im analogen Medien immer noch, ne? Also die Brutto-Netto-Schere ist ja, ich glaube, ist auch kein Geheimnis. Die ist ja gerade in diesen Zeiten, ist, glaube ich, die Brutto-Netto-Schere gerade für TV so groß wie noch nie. Ich weiß nicht, ob es dafür transparente, wirklich echt transparente Daten gibt, aber ich glaube, jeder, der schon mal in der Nähe eines echten Olles war, der weiß, was jetzt gerade möglich ist. Hängt das gar nicht mehr mit Größe zusammen? Ist das Verhandlungsgeschick oder wie muss ich diesen Bereich, wie wichtig ist heute noch Einkaufspower?
Also das ist natürlich sehr wichtig, aber ich glaube, der Fokus liegt ganz woanders. Weil ich sag mal, wenn der Fokus liegt eben auf dem Return on Ad Spend oder Return on Invest oder was. Also das heißt quasi, okay, was ist mein Business Impact für 1 Euro, den ich ausgebe? Das heißt, es ist eben nicht mehr diese, ich nenne es mal Monofixierung auf den Einkauf, weil der ja
auf den Rabatt,
auf den Rabatt, sondern eigentlich, dass der Value oder auch der Mehrwert von uns gesehen wird, dass wir sagen, wenn du uns 1 Euro gibst, was machen wir denn aus dem? Also wir haben auch aus den Anfangszeiten, da waren dann so Gespräche nach dem Motto, okay, pass auf, für jeden Euro, den wir bei euch ausgeben, hätte ich gerne 3 Euro Umsatz oder irgendwie sowas, ja. Und dann das sind einfach dieses Mindset, auch der Kunden von uns, die sind eben sehr stark Return on Invest getrieben. Das heißt, natürlich spielt da der Einkauf eine sehr wichtige Rolle, weil es ist ja ein sehr wichtiger Faktor. Wenn ich natürlich niedrigeren TKP einkaufe, dann habe ich natürlich auch einen gewissen höheren Hebel. Aber es ist eben nicht der einzigste Hebel. Das heißt, die Kunst ist im Zusammenspiel von Kreation, Einkauf, Planung, Strategie, Messung, das ein Gesamtkunstwerk, sage ich immer, draus zu machen. Und dann ist eben auch diese KPI am Ende, dieser Return on Invest, eben am bestmöglichen. Drum ist es eben genau, also ist diese Diskussion, ich kenne die auch eher nur aus, es ist ein Fachmagazin, ja, in unserer Zielgruppensegmentierung, da geht es ganz stark dann, okay, was kostet mich denn der Install von der App oder so. Also das sind so diese KPIs, über die man da spricht.
Ja, das ist auch natürlich ein Argument, was super schwer zu bewerten ist. Man muss ja einfach nur mal angucken, ich würde mal unterstellen, dass die Sender euch gar nicht so doof finden, weil ihr natürlich in diesem Markt auch in der Regel frisches Geld bringen werdet.
Ja,
also das sind ja meistens, wenn ihr mit diesen, das, also wenn ich was gelernt habe über TV, dass nicht nur unterschieden wird, wie viel gibst du erstmal da, sondern ist das altes oder neues Geld. das ist so eine Art Diskriminierung auf der Account-Ebene. Ich verstehe auch, dass manche TV-Sender wenig Interesse haben, gut margiges Budget nicht auf einmal in so eine, damals hat man DRTV-Konditionen genannt, ne? Das war so wirklich 20 Jahre her. So, ne? Aber es gibt ja, also das wäre jetzt nicht die erste Welt, wo es einfach mehrere Preislisten gibt in Abhängigkeit der Kundenart. So. Aber ich würde jetzt denken, wenn ihr so auf diese Digital Leader der nächsten Generation setzt, dass das in der Regel auch neues Geld ist, was ihr in die TV-Märkte reintragt, richtig?
Ja, schon, aber auf jeden Fall. Also das ist ja, die ist ja am Ende ist ja gewachsen, nicht über, weil wir jetzt irgendwie ganz viele Kunden von anderen Agenturen gewonnen haben, sondern weil wir halt Kunden, die quasi ganz klein sind und waren, einfach durch unsere Art der Arbeit eben mit toll entwickeln können. Das war ja nicht nur wir, sondern die Kunden haben ja auch einen tollen Job gemacht. Also das heißt, wir sind ja gewachsen, indem wir unsere Kunden zum Wachstum verholfen haben. Das ist ja, und dadurch ist natürlich das auch, das kommt ja auch aus dieser DRTV-Logik noch raus, dass natürlich da einfach durch das, dass man eben, das hat jetzt auch nochmal was mit unserer, nicht nur mit unserer Kundenstruktur zu tun, sondern auch mit unserer internationalen Aufstellung. Das ist natürlich schon so, dass wir halt in der Lage sind, Kunden aus Asien oder aus den USA oder in den europäischen Markt zu bringen. Das sind natürlich dann Kunden, die vorher noch gar nicht aktiv waren im Markt.
Wenn man mit Advertisern über TV spricht, egal ob man mit traditionellen oder eher jüngeren Advertisern spricht, ist ein Thema, was immer wieder kommt, ist das Thema der Transparenz und der Abrechnungsmodelle. Ne? Also gerade auch diese, das, was wir gerade schon gesagt haben, mit Rabattgetrieben, Volumenabhängigkeit der TV, also Direct Response Television, was ja im Grunde der, heute sagen wir Direct to Consumer, ne? Aber das war ja schon in der vordigitalen Zeit durchaus ein eigenes Segment. Und es gibt ja unterschiedliche Abrechnungsmodelle, aber sagen wir, die größten Abrechnungsmodelle der Vergangenheit, die waren ja immer ein Prozent vom Media-Volumen. Ich glaube, wir beide aus der Digitalwelt oder aus dem E-Commerce kommen, wissen, wie schlau das ist, wenn man es praktisch jetzt nur auf dem Prozentsatz des Mediavolumens hin optimiert. Wie sieht denn euer Abrechnungsmodell aus und wie transparent ist das für den Kunden?
Also es ist immer eine sehr transparente Diskussion, aber wir versuchen da immer die Abrechnungsmodalität an den Erfolg unserer Arbeit mit dem Kunden zu knüpfen. Ja. Das war immer nicht so schlecht in der Vergangenheit. Also das heißt, das ist da, wir sind da jetzt sogar noch, teilweise sind wir noch einen Schritt weiter gegangen, dass wir gesagt haben, okay, sowas wie wir verkaufen Kunden TV-Werbung auf CPC-Basis. Also wir gehen da nochmal ganz neue Wege, weil wir natürlich aufgrund unserer Daten, unserer Erfahrungen, wenn wir es messen, halt relativ genau wissen, was, wie, wo, wann funktioniert und welcher Impact da ist. Aber das ist immer eine sehr, sehr individuelle Diskussion, weil natürlich jeder Kunde ist an einem unterschiedlichen Stadium. Jeder Kunde hat andere Ziele an einem gewissen Punkt. Diese Ziele sind wiederum sind in einer Startup-Phase anders wie in einer Scale-Up-Phase oder anders wie, wenn ich jetzt geht, auch darum geht, Marktanteile zu gewinnen oder zu verteidigen. Das sind natürlich nochmal andere Thematiken. Aber das ist immer eine ganz transparente Diskussion.
Das ist das, was du ansprichst, so CPC-Abrechnungen, da klar, dass umso wichtiger ist das Verständnis der Attribution.
Klar.
Natürlich auch. Aber das ist ja etwas, was man ja auch aus den Anfängen des Performance-Marketing jetzt zum Beispiel in der Suche oder im Display irgendwie kannte. Ne? Wenn ich jetzt überlege, was sind die Vor- und Nachteile dieser Modelle, ist irgendwie Vorteile für den Advertiser, ist, er hat im Grunde so ein gedeckeltes Risiko. Auf der einen Seite erstmal auf der oberflächlichen Interessensgleichheit und ihr habt die Möglichkeit, euren den ja doch höheren Steuerungsaufwand, den ihr habt, also im Verhältnis zu ne, einmal eine große Kampagne einbuchen, Sendebänder irgendwo digital zu übertragen und dann einfach laufen zu lassen, ist ja euer Geschäft, wenn ich das verstehe, viel, viel beratungsintensiver. Ja. Wir haben über das Testing von Kreationen gesprochen, über die Attribution, die ganzen Schleifen, die Education und ihr müsst das vermutlich auch mit Leuten machen, die, also du hast von Data Scientist gesprochen, das ist ja was anderes als irgendwie wie so ein Media-Junior irgendwo einfach nur so Bike-Buying machen zu wollen.
Genau.
Ist super ungerecht, was ich jetzt sage. Ne? Ich sage nicht, dass das traditionelle Media-Einkommen irgendwie so trivial ist, aber ich glaube, euer Geschäft ist granularer, steuerungs- und beratungsintensiver als das traditionelle Media-Geschäft.
Also es ist schon ein sehr großer Aufwand. Es ist schon ein sehr großer Aufwand, natürlich permanent. Und das ist ja auch eingegrenzt. Das ist ja jetzt, es gibt hier nicht auch die One Size Fits All. Also das ist halt für manche Kunden, da beraten wir halt von dem europäischen Markteintritt über die Kreation bis zu Media und so weiter. Das ist ganzheitliche, ich würde mal so sagen, das sind so 30-40% unserer Kunden, die dort relativ ganzheitlich dabei sind. Bei anderen Kunden ist es eben, dass wir eben ganz stark dann, okay, in der Strategie Kreation mit beraten oder, was ja auch aus der Historie der größte Teil ist, im Media-Bereich. Ja. Aber es ist schon ein Drittel der Kunden, die eigentlich schon diesen ganzheitlichen Service schätzt. Es kommen ja auch oft, was bei uns immer mehr kommt, sind eben so paneuropäische Kampagnen, also wo eben Kampagnen in mehreren europäischen Ländern gleichzeitig an den Start gehen und so. Also das.
Ja, interessant. Also ich weiß, dass ihr auch einen internationalen Footprint habt, aber ich würde jetzt gerne das Fass, ich glaube, da haben wir jetzt nicht mehr genügend Zeit für, aber kannst du uns ein Gefühl geben, was dein kleinster und was dein größter Kunde ist? Also einfach, dass man so ein Gefühl kriegt, was, also A, wo ist so die Eintrittsschwelle, um mit euch zusammenzuarbeiten und welche habt ihr im Top-Segment? Wer sind eure Whales?
Ja, sag mal, so die ich weiß es nicht, von Budget, also von, ich sag mal, die...
Ja, so, nur so mal ein Gefühl kriegt. Also ist das auf einer... Ist das auf einer Henkel-Unilever-Beiersdorf-Ebene bei einem Top und bei einem eBay-Power-Seller auf der unteren Ebene, der jetzt im Jahr irgendwie 15.000 Euro Bewegtbild platziert? Gib mir nur mal ein Gefühl, so ungefähr, welche Bandbreite von bis...
Also von Bandbreite ist es schon relativ divers. Also das heißt, wir haben natürlich in dieser Startup-Scale-Up-Phase, da haben wir natürlich eher eine größere Masse an Kunden. Ich sag mal so, die Eintritts-Test-Budgets, die liegen da je nach sagen wir zwischen 50, 250, 300.000 Euro. Das sind so Eintrittsbudgets, wo man auch mal testet, lernt und so weiter und so fort. Und dann gibt's natürlich Kunden, die halt viel, viel, viel größere Budgets hat, die ja mit uns gewachsen sind, wie vorher auch McFit oder ein Vinted-Kleiderkreisel. Aber das sind oft auch Kunden, die wir dann auch schon in mehreren Ländern mit betreuen.
Okay. Ich muss ja nur einmal kurz zur Abrechnung kommen, das hatte ich vorhin vergessen. Es gab bei dem Performance-Marketing Entwicklung, Abrechnungsmodellen aus dem Performance-Marketing so einen Trend nach den Erfolgsabhängigen zu so einer Kombination aus Volumen und so einer Art Managed-Service-Fee, so eine FTE-Betrachtung. Das ist auch etwas, was ich immer mehr im Programmatic sehe, dass es so Hybrid-Abrechnungsmodelle sich immer mehr durchsetzen, die zum Beispiel sagen, okay, ich charge by the, also dass ich einfach so Time-and-Material-Abrechnungsmodelle habe, so im Grunde auch sehr dicht an Beratungsmodellen der neueren Generation. Macht ihr sowas, seht ihr sowas auch schon? Macht ihr sowas auch schon?
Also wir haben da, also da gab es natürlich viele Anfragen, also so viel so Beratungs, gerade mit unserer Datenkompetenz haben wir schon immer hier und da so Anfragen Richtung, so, das sind dann eher so Beratungsthemen. Da haben wir gemerkt, dass das eigentlich für die, ich sag mal, die unsere Kernkundenklientel eigentlich nicht relevant ist. Also dass es eben da wirklich ganz viel mehr um den Output geht. Also quasi wie wird was gesteuert, was kommt bei raus. Ja, das ist eigentlich schon ganz stark. Wir haben da ein paar Tests gemacht, das war aber jetzt für uns jetzt nicht, also ist wahrscheinlich also das ist ja diese Entscheidung, in welche Richtung geht man eher in diese Beratungsthematik rein. Ich glaube, dass wir das eben nicht so forcieren. Hat mehrere Gründe. Einmal, dass wir einfach sagen, wir müssen eigentlich dieses Kreation, Media, Daten so zusammenkriegen, dass das Beste dabei rauskommt. Und da ist es eben so, dass da ja, wie ich dir gesagt habe, viele unserer Kunden am Anfang eben relativ klein sind. Und also auch gerade diese kleinen Kunden sind für uns ja im ersten Moment ja auch Cases, wo wir an die Zukunft glauben. Klar. Dass wir daran glauben, dass wir die groß machen können. Und das ganz am Anfang sind auch diese Unternehmen gar nicht in der Lage, so ein Abrechnungsmodell zu bedienen oder zu bezahlen. Drum ist das eben auch ein Grund, warum wir das nicht machen.
Okay, super interessant. Ich habe zwei Fragen zu Corona. Die erste, was sind deine größten Learnings als Unternehmer? Und zweitens, was sind deine größten Beobachtungen auch für den Markt?
Also meine größten Learnings waren, also wir haben halt sehr schnell reagiert und wir sind von der globalen Steuerung halt, also wir haben ja normal so üblich so Quartal, Monatsplanung, was man so hat, habe ich sofort die Steuerung auf eine Wochenebene gezogen, also innerhalb von März zu sagen, okay, und natürlich mit diesem Thematik, alles in dem Homeoffice, ganz schnell ganz viel kommuniziert. Also ich habe jeden Montag, jetzt bis zum Juni, jeden Montag ein Weekly Business Kickoff gemacht und ich habe sofort alles adaptiert auf Wochenziele. Wir haben gesagt, okay, wir haben jetzt dieses Woche ist unser Ziel das. Ja, also und dann halt ganz viel Information, ganz viel Kommunikation, jede Woche nochmal ein Update an alle Mitarbeiter geschrieben, jeden Freitag nochmal so ein Happy Weekend All Hands, das haben wir heute übrigens auch wieder, wo wir einfach nochmal sagen, okay, was haben wir diese Woche erreicht? Weil einfach es wichtig ist, einfach, dass jeder dann das Gefühl hat, hey, wir haben auch noch, es ist eine schwierige Zeit für jeden, aber wir schaffen trotzdem innerhalb dieser schwierigen Zeit Erfolgserlebnisse. Wir haben jede Woche Erfolgserlebnisse und wir haben halt durch das eine unfassbare Teamleistung. Ich super stolz bin auf das ganze Team. Wir haben in dieser Zeit, wo natürlich auch Bestandskunden, Budgetkürzungen und so weiter auch mit dabei waren, ja, haben wir in dieser Zeit 20 neue Mandate gewonnen. Also in dem einfach die Leute gesagt, okay, was wollen wir diese Woche machen? Was wollen wir erreichen? Und das war eine tolle Erfahrung. Das war eine tolle Erfahrung, auch sehr ehrlich zu sein. Wir haben auch mehrere Entscheidungen. Ich glaube, eine unserer wichtigsten strategischen Entscheidungen war eben nicht in eine Kurzarbeit zu gehen. Haben wir bewusst nicht gemacht. Und haben einfach Kunden beraten. Also haben wir gesagt, hey, wir wollen die Zeit nutzen, wollen jetzt für unsere Kunden da sein. Auch wenn die natürlich gerade nicht, die haben natürlich jetzt viele Fragen und die haben, jetzt ändert sich alles. Und jetzt müssen wir für unsere Kunden da sein. Jetzt können wir nicht sagen, wir sind nicht da. Gerade dann müssen wir da sein. Und das ist eben auch schön zu sehen, dass das sich jetzt auch im Juni bei uns unfassbar schnell erholt hat. Also hätte ich nicht gedacht am Anfang, wo wir in dieses Corona-Thema reingegangen sind. Also das war
bleibt so. Bleibt ihr bei Homeoffice?
Also ich habe heute, diese Woche, Ding gesagt, also ich vermisse wirklich das Office, ich vermisse das und das ist halt auch so, bei DCMN ist uns Kultur halt ganz wichtig und ein ganz Großteil der Kultur kannst du nur in dem persönlichen Erleben machen. Ja, das heißt, also für mich wird dieses Total Remote ist für mich überhaupt nichts Erstrebenswertes, auch wenn es darum geht, wir haben hier, wir brauchen Top-Leute und wir brauchen auch Loyalität bei den Mitarbeitern. Das heißt, das schaffst du nicht, das komplett aufzubauen ohne eine persönliche ganz Beziehung. Das ist, glaube ich, also drum sind wir so ein Hybridmodell, dass wir sagen, hey, jedes Team soll sich mindestens einmal in der Woche im Team persönlich treffen, aber ist relativ frei, wie sie das organisieren. Wir haben auch so ein Konzept, wer wann, wie, wo im Office ist und so, dass man eben auch Risiken minimiert. Aber das hat richtig gut geklappt bisher.
Super, super. Jetzt noch auch mit Blick auf die Zeit, aber ich würde gerne noch mal die Zeit nutzen, um auf den Markt zu gucken. Was sind da so deine Erkenntnisse? Ich habe für euch scheint das ja gut zu laufen, aber was sind so die Chancen und Risiken aus der Marktsicht?
Aus der Marktsicht ich glaube, das Spannende, wo sich gerade für uns ergibt, ist, dass wir sehen, also dass A, grundsätzlich dieses Thema Corona natürlich die Digitalisierung extrem vorantreibt. Das heißt, wir sind da eigentlich schon mit unserer Fokussierung auf digitale Kunden schon, wir stehen eigentlich schon, schon richtig. Was wir jetzt noch sehen, ist eben, dass es ganz unterschiedliche Marktopportunities gibt in unterschiedlichen Industrien. Das beobachten wir halt ganz stark. Und diese Market Opportunity Windows, ja, die gilt es relativ schnell zu erkennen, zu nutzen und zu agieren. Das heißt, Schnelligkeit, also als Organisation ganz, ganz schnell auf einen veränderten Markt zu reagieren, das halte ich für ganz wichtig. Also weil es eben nicht mehr dieses gibt, ich mache jetzt mal eine Strategie, 1, 2, 3, 4, 5 Jahre und dann weiß ich schon so, wie sich das da eintritt. Also dieser Zustand, man kann das schon machen. Ich sage auch nicht, dass es schlecht ist, das zu machen. Aber man braucht eine Systemik, wo ich ganz schnell auch mal von einer Quartals-, Monats- auf eine Wochensteuerung oder auf eine Tagessteuerung gehen kann. Je nachdem, was will Herr Markt sich gerade wie schnell oder langsam bewegt.
Ja, da ist vermutlich auch ein gutes Zusammenspiel zwischen Advertiser und Agentur,
haben wir
auch gefragt. Ne? Ja. Okay, sehr, sehr interessant. So, meine Abschlussfrage, Matze, wie hältst du dein Wissen frisch?
Ich höre deinen Podcast.
Das ist aber nett. Ich könnte jetzt ein paar Testfragen stellen, die ich mir zuletzt
gehört habe. Ja, da würdest du mich kalt erwischen, weil ich nicht alle gehört habe. Aber ich sag mal so.
Was war denn deine Lieblingsfolge?
Meine Lieblingsfolge, das ist gut. Meine Lieblingsfolge, irgendwas mit Florian Heinemann, weil der ist ja ganz oft bei dir.
Ja, ja.
Aber
sehr gut. Ja.
So für mich ist, ich lese ganz viele Bücher. Also ich bin sehr interessiert, was so Neues passiert und abgeht. Mhm. Also für mich ist es eigentlich wirklich so, das Bücherthema, da geht es bei mir eigentlich mehr als 50% schon um die ganzen Themen wie Leadership und Organisationsentwicklung, weil das ich schon als eine der größten Challenges und natürlich auch einer meiner wichtigsten Aufgaben ansehe. Also das Unternehmen so aufzustellen, dass es natürlich gut agieren kann.
Das finde ich ein super interessantes Thema. Das wäre sicherlich auch noch ein Punkt, worüber wir mal in Ruhe noch mal sprechen könnten. Dass ich habe auch gesehen, was du sonst so veröffentlicht hast, und wir haben uns ja auch schon mal bei einer anderen Gelegenheit darüber unterhalten, unter vier Augen, was man halt tun kann, um gerade das, was du sagst, diesen Zusammenhalt einer Unternehmung, damit das halt nicht nur eine Truppe von Legionärinnen und Legionären sind, sondern wirklich eine echt gelebte Kultur sein kann. Das ist, glaube ich, gerade jetzt in diesen Krisenzeiten eine besondere Herausforderung. Super spannend.
Cool.
Mein lieber Mats, das hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, ebenso.
Du hast mal wieder bewiesen, was du für ein toller Mensch, Unternehmer, aber auch Marktteilnehmer hier bist. Ich habe ja auf meiner Liste habe ich noch so viele Fragen, die ich jetzt alle nicht stellen konnte. Aber ich habe das Gefühl, dass wir uns nochmal unterhalten werden, weil gerade jetzt in diesem Markt ist ja auch, also klar, es gibt den Wettbewerb, aber es ist auf jeden Fall viel, viel Bewegung in diesem Spiel. Und die Bedeutung für den Advertiser, gerade auch den digitalen, in diesen upperfallenden Mediagattungen, die hat ja dramatisch zugenommen. Das wird ja auch auf Sicht auch nicht wieder weggehen. Großartig.
Vielen Dank.
Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Komm gut durch den Sommer.
Vielen
und
Dank.
Hoffentlich bis ganz bald.
Ja, bis dann. Okay. Ciao.
Danke dir. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.